Lesung aus Ruth, Kapitel 1, die Verse 1 bis 23. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephraimiter aus Bethlehem in Juda. Und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Elimelech aber, Naemis Mann, starb, und sie blieben allein mit ihren beiden Söhnen. Und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch die beiden, Machlon und Kiljon, sodass die Frau ohne ihre beiden Söhne und ihren Mann allein zurückblieb. Da machte sie sich mit ihren beiden Schwiegertöchtern auf und kehrte zurück aus dem Gebiet von Moab, denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihm Brot gegeben hatte. So verließen sie den Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr, und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Güte, wie ihr es an den Verstorbenen und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten, und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach: Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinem Schoß, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wolltet ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach: Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete: Dringe mich nicht, dass ich dich verlasse und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen, und man fragte: Ist das Naemi? Sie aber sprach: Nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? So kehrte Naemi aus dem Gebiet von Moab zurück und mit ihr Ruth die Moabiterin, ihre Schwiegertochter. Und sie kam am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Das ist das Wort unseres lebendigen Gottes.
Schönen guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid, auch wenn wir eine kleine Runde sind heute Abend. Und ich kann vielleicht schon direkt von Anfang an vorweg sagen, das wird keine klassische Traupredigt hier zu Ruth 1. Diese Verse, die Ruth sagt, die werden ja häufig gerne als Trauverse oder so benutzt und auch die Treue, die ausdrücken. Aber ich habe die Predigt überschrieben heute Abend mit 2 Wege zur Wahl. Und ja, wir lesen direkt am Anfang in Vers 1, und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten. Und das ist so die relativ prägnante und kurze Erzählung, die über dem Buch Rut steht, beziehungsweise geht es in dem Buch Rut ja auch um Noemi und Naemi. Und diese Begebenheiten, die haben sich abgespielt in der Zeit der Richter. Das heißt, irgendwann, wir können es nicht so genau sagen, auf jeden Fall 1050 vor Christus, 400 Jahre davor, in diesem Zeitrahmen irgendwann. Und wir hatten letzten Mittwoch, falls ihr da wart oder die Predigt vielleicht nachgehört habt, letzten Mittwoch Richter 3 als Text, wo es um die moabitische Unterdrückung von dem König Eglon ging, der Israel 18 Jahre lang beherrscht hat. Und wie wir von Christoph gehört haben, stand dahinter die erziehende Hand Gottes, denn der eigentliche Grund für die Krise war der Götzendienst Israels und nicht unbedingt die Moabiter, die lediglich ein Werkzeug in der Hand von Gott waren. Und ja, Ruth war Moabiterin, wie wir es gerade gehört haben. Sie stammte aus dem Volk, das mit Israel geschichtlich betrachtet mehr Feind eigentlich als Freund war. Und umso passender hier eine kurze Unterbrechung für das Richterbuch zu wagen und einen Abstecher in Ruth 1 zu machen. Ich weiß nicht, wann wir wieder zu Ruth 2 zurückkehren. Das hat mir der Christoph noch nicht verraten. Aber ja, ihr werdet sehen und hören. Nochmal die ersten zwei Verse. Und es geschah in den Tagen, als die Richter regierten, da entstand eine Hungersnot im Land. Damals zog ein Mann aus Bethlehem in Juda fort, um sich im Gebiet von Moab niederzulassen, samt seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Und der Name dieses Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Naemi. Seine beiden Söhne aber hießen Machlon und Kilchon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda und sie kamen in das Gebiet von Moab und lebten dort. Und mein erster Punkt für euch heute Abend, den ihr mitnehmen dürft, ist: Not oder Krisen oder Angst oder Furcht, sagt man auch, sind kein guter Ratgeber, um den richtigen Weg einzuschlagen, vor allen Dingen um gute geistliche Entscheidungen zu treffen. Not ist kein guter Ratgeber, um den richtigen Weg einzuschlagen. Ich glaube, wenn wir wenn wir die Bibel lesen, lesen wir schnell darüber hinweg, aber auch heute Abend, wenn wir die Textlesung hören, lesen wir schnell über dieses Wort direkt am Anfang hinweg, dass dort eine Hungersnot war in Israel, in Bethlehem. Geschweige denn, dass wir uns im 21. Jahrhundert hier in Deutschland vorstellen können, was das bedeutet oder das irgendwie nachvollziehen können. Vielleicht jetzt hier in der Fastenzeit vor Ostern, wenn ihr fastet oder wenn ihr mal gefastet habt, war das freiwilliger Verzicht auf Essen, aber in diesem Fall Hungersnot bedeutete für Menschen im alten vorderen Orient, 1000 Jahre vor Christus auf jeden Fall, kann potenzieller Tod bedeuten, wenn nichts zu essen da ist. Und das ist natürlich heute in anderen Regionen unserer Welt, die noch immer gefallen ist, nicht anders. Und man kann es Elimelech und seiner Familie fast kaum verübeln, dass sie versucht haben, dieser Not, mit der sie konfrontiert waren, zu entkommen und dann woanders überleben zu können. Aber die tragische Ironie dabei ist, dass sie aufgrund der Hungersnot das verheißene Land verlassen, um Zuflucht und Hilfe bei einem götzendienerischen Volk zu suchen, das den einen wahren Gott gar nicht kannte, sondern Chemosh oder den Baal verehrte. Und wir erfahren später im Alten Testament auch, oder haben wir Hinweise da in die Richtung gehend, dass dem Chemosh sogar teilweise Kinder geopfert wurden, also eigene Kinder. Der König, ein König im Königebuch von den Moabitern, opfert in einem Kriegsfall auch seinen eigenen Sohn, diesem Gott, um den Krieg zu gewinnen. Und ja, vielleicht spielt auch der Name oder die Bedeutung der Namen von den Söhnen von Elimelech und Noemi oder Noomi da hinein, denn im Hebräischen ist das eigentlich Machlon und Kilchon. Das kann man so gut übertragen eigentlich wie ins Deutsche in der Form von schwächlich und gebrechlich. Vielleicht hat es eigentlich so einen Zusammenhang mit der Hungersnot, die da war. Könnte auch übersetzen unfruchtbar und verbraucht. Und ja, das hebräische Wort, was hier im ersten Vers mit sich aufhalten in Moab von der Schlachter in Vers 1 mit niederlassen übersetzt wird, das kann von der hebräischen Zeitform, wie es auch Hermann Menge tut in seiner Übersetzung, wohl besser übersetzt werden mit nur eine Zeit lang dort niederlassen oder nur vorübergehend dort wohnen. Ne? Kennt ihr, oder? Ich werde nur eine kurze Zeit mit der Welt da draußen liebäugeln. Ich werde dort nicht lange bleiben. So fängt es oft an und am Ende werden daraus, wie wir hier in Vers 4 dann ein paar Verse später erfahren, 10 Jahre. 10 Jahre in der Welt. Und im übertragenen Sinne hat die Familie hier, die eigentlich zu dem Volk Gottes gehörte, seine Hilfe in der Welt gesucht, die Gott doch eigentlich gar nicht kannte, anstatt bei Gott im verheißenen Land zu bleiben. Das heißt, in der Gemeinschaft, übertragen für uns, des Leibes Christi, der Gemeinde, ihrer Kirche zu bleiben. Und wie oft sind es Krisen, in welcher Form auch immer sie uns begegnen, die Nachfolger Christi dazu bringen, die Gemeinschaft mit den Gläubigen zu verlassen und ihre vermeintliche Hilfe außerhalb der Glaubensgemeinschaft, abseits von Gott selbst, zu suchen. Nur um am Ende dann wieder festzustellen, dass das keine weise Entscheidung war. Etwas Unvorhergesehenes geschieht, mit dem wir nicht gerechnet haben. Unser Glaube, dein Glaube wird geprüft, er wird auf die Probe gestellt. Und dann ist die Frage, wo gehen wir hin? Wo suchen wir in dieser Situation tatsächlich Zuflucht oder Hilfe? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Zeiten der Not offenbaren, wo wir wirklich im Glauben stehen. Wie so ein Gradmesser ist das. Wie fest unsere Wurzeln tatsächlich in Jesus Christus verankert sind oder halt eben nicht. Zeiten der Not oder der Krisen, die offenbaren, was wirklich unser Gott ist. Worauf unser Herz wirklich vertraut, wie Martin Luther im großen Katechismus sagt. Und ja, vielleicht gebe ich euch das hier nochmal mit aus seinem großen Katechismus zum ersten Gebot. Da sagt er, ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm vom Herzen trauen und glauben. Wiederum hängt das Herz auf etwas anderes, das sich mehr Gutes und Hilfe vertröstet denn zu Gott und nicht zu ihm läuft, sondern vor ihm flieht, wenn es ihm übel geht, so hast du einen anderen Abgott, sagt er. Dann hast du einen Götzen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass wir von unseren Problemen und Nöten nicht weglaufen können, weil die Probleme eigentlich in uns sind und wir sie mit uns tragen. Wir nehmen sie mit, egal wohin und wie wir zu fliehen suchen, ob wir nun geografisch versuchen, der Not zu fliehen oder geistlich oder vielleicht sogar moralisch entscheiden, andere Wege zu gehen. Und an dieser Stelle möchte ich ganz ketzerisch einen Abschnitt aus dem apokryphen Sirachbuch, das wurde so ungefähr um 190 vor Christus geschrieben und hat nicht den Weg in unsere Heilige Schrift gefunden, möchte ich ein paar Verse daraus zitieren, die, wie ich finde, in tiefen und starken Worten zeigen, wie wir uns in Zeiten von Not verhalten sollten. Das ist aus dem Jesus-Sirach-Buch oder Jesus-Sirach, die Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Da heißt es, mein Kind, willst du des Herrn Diener sein, so bereite dich auf Anfechtung vor. Festige dein Herz und wanke nicht und lass dich nicht erschüttern in der Zeit der Not. Halt dich an Gott und weiche nicht, damit du am Ende gestärkt bist. Herausfordernd, alles, was dir widerfährt, das nimm auf dich und sei geduldig bei jeder neuen Demütigung. Denn wie das Gold durchs Feuer, so werden auch die Gottgefallen durchs Feuer der Trübsal erprobt. In Krankheit und Not vertraue auf ihn. Vertraue Gott, so wird er sich deiner annehmen. Geh gerade Wege und hoffe auf ihn. Die ihr den Herrn fürchtet, wartet auf seine Gnade und weicht nicht, damit ihr nicht zugrunde geht. Die ihr den Herrn fürchtet, vertraut ihm, so wird es euch an Lohn nicht fehlen. Die ihr den Herrn fürchtet, hofft das Beste von ihm, hofft auf ewige Freude und Gnade, denn dafür gibt er ewige Gabe mit Freude. Und dann die folgenden Sätze, die jetzt hier gleich folgen, die hat der Heilige Geist, interessanterweise, benutzt, geschichtlich gesehen, um John Bunyan im 17. Jahrhundert, das ist der Verfasser von der Pilgerreise, habt ihr vielleicht schon mal was von gehört, in einer langen Phase der Depression, die er hatte, zu ermutigen. Also, Sirachbuch hier, der Teil, der Abschnitt geht weiter. Blickt auf die früheren Geschlechter und besinnt euch. Wer ist jemals zuschanden geworden, der auf den Herrn gehofft hat? Und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis auf vorletzten Mittwoch, wie Micha vor ein paar Wochen darauf hingewiesen hat, wie wichtig das Erinnern ist. Gottes Treue an der früheren Generation in der Befreiung aus Ägypten, all seine Wundertaten, die er darin und danach getan hat, hatte die nächste Generation nach Josuas Tod vergessen, wie wir im Richterbuch am Ende von Kapitel 2 oder Anfang Kapitel 3 erfahren. Blickt auf die früheren Geschlechter und besinnt euch, wer ist jemals zuschanden geworden, der auf den Herrn gehofft hat? Wer ist jemals verlassen worden, der in der Furcht des Herrn geblieben ist? Oder wer ist jemals von ihm verschmäht worden, der ihn angerufen hat? Denn der Herr ist gnädig und barmherzig und vergibt Sünden und hilft in der Not. Finde ich, also ich persönlich finde richtig, richtig starke, ermutigende Worte aus dem Sirach-Buch. Elimelech bedeutet eigentlich wörtlich so viel übersetzt wie, also der Familienvater hier, der hier nach Moab zieht, bedeutet übersetzt eigentlich so viel wie: mein Gott ist König. Die Frage ist, glaubte Elimelech dies auch wirklich? Ja, war Gott denn nicht auch König in Zeiten der Not in Israel? Vertraute er der Souveränität Gottes wirklich, dass alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind? Und Elimelech verließ mit seiner Familie Bethlehem. Und Bethlehem, das habe ich ab und zu schon mal hier so erwähnt in der Predigt oder in der Andacht, das heißt wörtlich übersetzt das Haus des Brotes eigentlich. Das ist die Ironie hier auch in der Geschichte. Man könnte auch auf Deutsch übertragen Brothausen. Und er hat Bethlehem verlassen, um Nahrung in der Welt zu finden. Aber wie wir dann schon in Vers 6 sehen, ist das Brot des Lebens, Jesus kam auch aus Bethlehem, letztlich dann doch im verheißenen Land zu finden und nicht in Moab. Und als Naomi oder Naemi in Vers 19, also am Ende von unserem Abschnitt, wieder nach Bethlehem zurückkehrt, erkennt sie die Leute, mit denen sie früher zu tun hatte, wieder, die 10 Jahre lang nichts mehr mit ihr zu tun gehabt hatten. Scheinbar, wir wissen es nicht genau, aber scheinbar waren diese nicht in Bethlehem vor Hunger gestorben. Und wenn wir dann hier direkt in Vers 1 den Hinweis erhalten, dass all diese Ereignisse, die dann im Richterbuch, im Ruth-Buch Ruth berichtet werden, sich zur Richterzeit ereignet haben, das ist eine der dunkelsten Zeiten in der Geschichte von Israel, in der jeder tat, wie es heißt, was recht war in seinen Augen, dann liegt der Verdacht nahe, dass die Hungersnot auf das Land Israel kam, weil sie im Ungehorsam gegenüber Jahwe gelebt haben, indem sie anderen Göttern nachgelaufen sind, zum Beispiel auch durch Eheschließung mit götzendienerischen Völkern. Was hatten wir noch vor kurzem in Richter 3, Vers 5 bis 6 gehört und gelesen? Da hieß es, als nun die Söhne Israels mitten unter den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hevitern und Jebusitern wohnten, da nahmen sie deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. An dieser Stelle der nicht unwesentliche Hinweis, und da können wir gleich mal eine Karte einblenden, die ich mitgebracht habe. Das Land der Moabiter und der Ammoniter implizierte, soweit wir wissen, nicht die Eroberung von Kanaan. Das waren nicht Regionen, denen Israel befohlen war, dass sie es erobern sollten während der Landeroberung. Ihr seht hier Moab rechts vom Toten Meer, darunter Edom und darüber Ammon. Und das, was ihr als grün gekennzeichnet seht, man streitet sich darüber, aber das ist so die Region, die Gott verheißen hatte, dass Israel sie einnehmen soll. Man streitet sich aber über die genaueren Grenzen. Und das Graue hier auf der rechten Seite, da seht ihr, was der Stamm Ruben, Gad und Manasse trotzdem eingenommen haben, obwohl es nicht unbedingt die Region war, die sie hätten einnehmen sollen. Dann heißt es weiter in Vers 3 in Ruth 1, Elimelech aber, Naemis Mann, starb. Und sie blieben allein übrig mit ihren beiden Söhnen und diese nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth und sie wohnten etwa 10 Jahre dort. Danach starben auch sie beide, Machlon und Kilchon, sodass die Frau ohne ihren beiden Söhne und ihren Mann alleine übrig blieb. Das heißt, die Hoffnung, die sie eigentlich darin gesetzt hatten, die sie in Moab gesucht haben eigentlich, bleibt aus. Die Entwicklung wird nur schlimmer, so ähnlich wie im Richterbuch. Statt Leben zu erhalten, was ihr Wunsch war, stirbt Elimelech, dann auch seine beiden Söhne. Erst haben sie keine Saat, sprich kein Brot in Bethlehem, so dann auch keine menschliche Saat oder keinen menschlichen Nachkommen. Und die Situation, genauso wie eine Hungersnot, von einer verwitweten Frau in einer anderen Kultur auch noch, statt ihrer eigenen, mit verwitweten Schwiegertöchtern, war im alten Vorderen Orient eine der schwersten Lebenslagen, in die man geraten konnte. Das können wir uns so auch kaum vorstellen, in welcher Situation diese drei Frauen waren. Und kurz dazwischen erfahren wir, dass Naomis Söhne sich eben moabitische Frauen genommen haben in Vers 4. Die erste Not führte schon zu keiner weisen Entscheidung. Sie haben das verheißene Land verlassen und sind nach Moab eingewandert. Die zweite Not, der Tod von Elimelech, führte zu einer weiteren unweisen Entscheidung in Moab, die wahrscheinlich auch aus der Not geboren war, nämlich die Heirat von den Söhnen von moabitischen Frauen. Und bis hierhin ist es eine Abwärtsspirale ohne Erfolg. Und ich persönlich glaube, es ist an diesem Punkt wichtig, und es, wenn ihr das Buch Ruth kennt oder Traupredigten zu Ruth 1 gehört habt, ist es wichtig, auf den Hintergrund, um das Buch Ruth zu verstehen, ist es wichtig zu erwähnen, was ist der Ursprung eigentlich und die Geschichte des Volkes Israels mit den Moabitern. Vor welchem geschichtlichen Hintergrund müssen wir die Entscheidung nach Moab zu ziehen betrachten und ebenso darauf die folgende Entscheidung, moabitische Frauen zu heiraten. Dann müssen wir ins erste Buch Mose zurückgehen, in Kapitel 19, und dort wird von dem Ursprung Moabs berichtet. Und zwar sind dort Lots Töchter, die gerade gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Familie aus Sodom fliehen, auf was zerstört werden sollte oder zerstört worden war aufgrund der Gottlosigkeit. Und da sie keine Ehemänner hatten, verführen sie Lot, ihren eigenen Vater, durch Inzest dazu, Nachkommen zu bekommen. Und dann entstehen zwei Söhne, einmal Ben-Ami, was aus dem Hebräischen übersetzt ist mit Sohn meines Volkes. Daraus entstehen die Ammoniter, geografisch nördlich von Moab, wie ihr auf der Karte gesehen habt, und Moab, was wahrscheinlich polemisch zu übertragen ist wie vom Vater. Und aus diesem Sohn geht das Volk der Moabiter hervor. Dann erfahren wir in 4. Mose Kapitel 22 bis 25, wie uns berichtet wird, dass der moabitische König Balak, den aus Ägypten ausgezogenen Israeliten nicht freundlich begegnete, einen Wahrsager, nämlich den Bileam, angeheuert hatte, um sie zu verfluchen. Interessanterweise ist Bileam der Sohn des Peor, glaube ich, historisch sogar als Person belegt. Hat man Ausgrabungen seinen Namen auch gefunden. Aber er konnte es nicht. Er konnte das Volk Israel nicht verfluchen, weil Gott auf ihrer Seite stand. Er konnte sie nur segnen und hat dann Segenssprüche über sie ausgesprochen. Und der Balak hat sich natürlich darüber aufgeregt. Und da er sie nicht verfluchen konnte, hatte Bileam folgende Idee. Und das ist wichtig. Er hatte die Idee, Israel durch Unzucht mit den Moabiterinnen zum Götzendienst zu verführen, was ihm dann auch gelang. Wir lesen davon in Kapitel 25 in 4. Mose. Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß mit ihnen und betete ihre Götter an. Das ist ähnlich wie in Richter 3, Vers 5 bis 6. Und infolgedessen sterben 24.000 Israeliten an einer Plage, die Gott ihnen schickt. Und erst durch die Tat vom Priester Pineas wird dieser Plage dann Einhalt geboten. Implizit bestand mit einer Ehe mit Nicht-Israeliten immer die Gefahr des Götzendienstes und der Abfall vom lebendigen Glauben an Jahwe. So wie wir es im größten Ausmaß dann später beim König Salomo sehen oder später auch im Richterbuch, zum Beispiel bei Simson, der eine Philisterin heiratet, die ihn betrügt und das Volk Gottes auch betrügt. Und so gebietet Gott, und das ist wichtig, das zu hören und zu erkennen, so gebietet Gott seinem Volk in 5. Mose 23, Vers 4 bis 7, ein Ammoniter oder Moabiter darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Auch die 10. Generation von ihnen darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, für ewig. Deshalb, weil sie euch nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen sind auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt, und weil er Bileam, den Sohn des Beor, nicht Peor, aus Petor in Mesopotamien gegen dich angeheuert hat, dich zu verfluchen. Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, und der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um, denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Du sollst ihren Frieden, also der Ammoniter und Moabiter, und ihr Wohl nicht suchen, alle Tage für ewig. Das ist der Hintergrund, vor dem wir das Buch Rut auch lesen und verstehen müssen, der häufig vielleicht selten erwähnt oder wirklich beachtet wird. Und umso erstaunlicher ist es natürlich, welche Rolle, und ich will jetzt hier nicht zu viel vorweggreifen, aber welche Rolle Rut durch Gottes Vorsehung und seine Gnade in der Heilsgeschichte von Israel spielt. Nämlich, dass sie Davids Urgroßmutter wird. Und nicht nur das, sondern dass eigentlich Segen in die ganze Welt durch sie kommt, weil sie ebenso im Stammbaum in Matthäus 1 erwähnt wird als Urgroßmutter sozusagen von Jesus Christus. Und umso erstaunlicher, dass sie sich dafür entscheidet, Teil von Gottes Volk zu werden und Teil von Gottes Volk zu sein. Ich finde, hier sieht man Gottes souveräne Hand in unserer gefallenen, sündigen Geschichte, gerade auch in der Geschichte von Gottes auserwähltem Volk. Vielleicht habt ihr von diesem Buchtitel mal gehört, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Irgendwie trifft es das hier ganz gut. Wir sehen im Buch Rut gleichzeitig, dass es aber auch Hoffnung auf Umkehr und Erlösung für die Heiden gibt, für die Israel ja eigentlich nach ihrer Berufung Licht sein sollte, auch für das Volk Moab. Aber wir sehen hier auch in Kapitel 1 in Rut, Naomi oder Naemi kehrt auch wieder um in das verheißene Land. Das ist eigentlich so ein Schlüsselwort hier in Kapitel 1, auch wenn Naomi oder Naemi ihre Schwiegertöchter immer wieder auch dazu ermutigt, nach Moab umzukehren. Das tut sie natürlich aus einer selbstlosen Haltung, weil sie weiß, dort werden sie mehr Hoffnung oder mehr Sicherheit, zumindest physisch vielleicht haben und einen Mann finden, als wenn sie mit ihr als Moabiter, als verfeindetes Volk sozusagen nach Israel gehen. Und mein zweiter und letzter Punkt für heute Abend ist, Umkehr ist immer möglich. In gewisser Weise testet die Naemi in Vers 8 bis Vers 18, auf dem Rückweg nach Bethlehem den Glauben ihrer beiden Schwiegertöchter an Jahwe, bewusst oder unbewusst. Denn sie hat wenig Hoffnung, dass sie als ausländische, moabitische Witwen eine Zukunft in Israel haben. Und in all dem sehen wir, dass sich Naomi trotz aller Schwere und mindestens 10 Jahren in Moab auch ihren Glauben an Jahwe bewahrt hat. Denn sie spricht nicht von Chemosh, sie spricht nicht von Baal Peor, sie spricht von Jahwe. Und auch hier sehen wir wieder zwei Wege zur Wahl. Nur diesmal nicht aus der Sicht des Gläubigen sozusagen, sondern aus der Sicht eines vermeintlich Ungläubigen, beziehungsweise vielleicht auch eines jungen Bekehrten oder sich formell zum Glauben Bekennenden. Vers 14 bis 15. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten noch mehr. Und Orpa, nach der neuen Genfer Übersetzung, die sich abwendende, küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth, zu übersetzen als Gefährtin, Freundin oder vielleicht auch Erfrischung, nicht so ganz klar, aber hing ihr an. Und dieses Wort, was hier mit hing ihr an im Hebräischen über davak, kann auch so übersetzt werden als kleben oder so, was wir auch in der Schöpfungsgeschichte haben. Ein Mann wird seine Eltern verlassen und an seiner Frau kleben, an seiner Frau hängen. Dieses starke Wort wird hier von dem Verfasser von Ruth hier benutzt. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Das heißt, Orpa wendet sich ab, wendet sich wieder ihren Göttern zu, kehrt in die Welt zurück, wählt den Weg, der nicht ins Leben führt. Und ich glaube, da ist es gut, einfach diese klaren Worte von Jesus auch zu hören. Auch mit Blick auf die Leute, mit denen wir zu tun haben, die vielleicht noch nicht zum Volk Gottes gehören. Geht ein durch die enge Pforte, sagt Jesus in Matthäus 7. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Ich musste dabei auch an dieser Scheidung hier, wo die beiden Schwiegertöchter stehen, auch an die zwei Verbrecher am Kreuz denken, die eigentlich ja auch sinnbildlich dafür stehen, die ja links und rechts von Jesus gekreuzigt werden, dass es zwei mögliche Wege zu Jesus Christus und zwei mögliche Wege der Entscheidung und des zu ihm Stehens oder nicht zu ihm Stehens gibt. Und dann sehen wir in Vers 16 diese Worte, die häufig auf Trauungen gelesen werden, aber die die Entscheidung von Ruth widerspiegeln, wo Ruth sich bekennt. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll, denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich und dort will ich begraben werden. Der Herr, nicht Chemosh, nicht Baal Peor, tue mir dies und das und noch mehr, wenn nicht der Tod allein uns scheiden soll. Kann man natürlich viel zu diesem Text sagen, aber der Kern ist, Ruth bekennt sich nicht nur äußerlich oder formell zum Glauben, sondern lässt Taten eines lebendigen Glaubens sprechen, indem sie ihre Schwiegermutter nicht verlässt und Jahwe und ihr treu bleibt. Und so auch in Bezug auf die Moabiter, auch wenn wir vorhin das in 5. Buch Mose gelesen haben, prophezeit Jesaja im 8., 7. Jahrhundert vor Christus in Kapitel 56, Vers 3 und Vers 6 bis 7 und der Fremdling, also jemand, der nicht zum Volk Israel gehört ursprünglich, und der Fremdling, wie die Moabiter, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich gewiss von seinem Volk ausschließen. Und dann Vers 6, und die Fremdlinge, die sich dem Herrn anschließen, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben und seine Knechte zu sein und alle, die darauf achten, den Sabbat nicht zu entheiligen und auf meinen Bund und an meinem Bund festzuhalten, die will ich zu meinem heiligen Berg führen und sie in meinem Bethaus erfreuen. Ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus, ein Zitat, was auch Jesus bringt, denn mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Mit anderen Worten, auch hier im Zusammenhang von Ruth, Christus ist Erlöser für Israel, aber auch für alle anderen Völker. In gewisser Weise symbolisiert Naomi oder Noemi hier das Volk Israel und Ruth die Heiden, die eingepfropft werden in einen Baum, Epheser 2 bis 3 oder wie wir es im Römerbrief auch gesehen haben. Ruth selbst ist bereit, den Ruf in die Nachfolge, in die Tat umzusetzen. Sie verlässt um des Evangeliums willen und wird eines Tages, wie wir später noch im Buch Ruth sehen werden, den entsprechenden Lohn dafür empfangen. Und die Frage, die wir uns stellen dürfen, nicht nur in der Fastenzeit, sind auch wir das? Sind auch wir dazu bereit, den Ruf in die Nachfolge, in die Tat umzusetzen? Markus 10, Vers 28 bis 31. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der das Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten werden Erste sein. Das ist irgendwie auch so die Verheißung, die Ruth hier mit ihrer Entscheidung bekommt. Und das erste Anzeichen dafür sehen wir bereits in Vers 22 am Ende von unserem Kapitel, wo es heißt, und sie kamen am Anfang der Gerstenernte nach Bethlehem. Da ist Hoffnung in aller Bitterkeit. Auch wenn Naomi oder Naemi am Ende oder auch in ihrer Konversation mit ihren Schwiegertöchtern sagt, denn es ergeht mir noch viel bitterer als euch, Vers 13, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Und dann in Vers 20, wo sie den Frauen in Bethlehem sagt, nennt mich nicht Naemi, also meine Lieblichkeit oder meine Wonne, sondern nennt mich Mara, Bitterkeit oder die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Die Naemi, die kehrt zu Gott und zu seinem Volk um, auch wenn sie innerlich noch immer damit hadert, was ihr durch Gott geschehen ist. Sie hält dennoch an ihrem Glauben an Gott fest. Und ich musste unweigerlich auch hier an die Worte von Hiob denken, nachdem er fast alles verloren hat, was ihm lieb und teuer war, und der dann trotzdem sagt, wenn wir das Gute von Gott annehmen, Hiob 2, Vers 10, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen. Wir könnten in all unserer Bitterkeit darüber oder darin verharren sozusagen dass wir in der Vergangenheit falsche Wege eingeschlagen haben und dass diese vielleicht auch Konsequenzen mit sich gebracht haben, schlechte Früchte in unserem Leben getragen haben. Und wir können uns auch selber da an diesem Punkt fragen, wo verharren wir vielleicht in Bitterkeit, halten vielleicht an Verurteilungen fest, anstatt uns von Gott erneuern zu lassen, wo er uns schon längst vergeben hat und uns erneuern will, weil er gnädig und barmherzig ist. Die Hoffnung des Evangeliums ist ja, selbst wenn wir falsche Wege eingeschlagen haben und diese bereuen, ist Umkehr zu jeder Zeit immer möglich. Es ist nicht das Ende. Wir sind nicht verworfen, weil Gott an unser Statt seinen Sohn für uns tatsächlich verworfen hat, hingegeben hat. Als Nachfolger von Jesus Christus sind wir niemals hoffnungslos, auch wenn wir in die Irre gegangen sind. Und der Weg zu Gott zurück hält trotz aller Umstände immer Hoffnung auf eine bessere Zukunft für uns bereit. Und so schreibt Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis, und damit möchte ich enden, etwa 2 Jahre vor seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten Folgendes und sagt: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen guten Taten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum oder Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und auch antworten wird. Amen.